In dieser Folge sprechen wir über das Geld, um genau zu sein über Eigenkapitalfinanzierung von mittelständischen Unternehmen, von groß bis klein. Ich gebe ein wenig zu, in den knapp 100 Folgen haben wir das nicht besonders oft getan. Dabei gibt es ja Grund genug, darüber zu sprechen. Es hat sich viel getan und es gibt verdammt viel Bedarf für eben solche Finanzierung. Und darüber spreche ich jetzt mit einem richtigen Experten, der sich vor allem im Mittelstand sehr gut auskennt.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mir zugeschaltet ist jetzt Christoph Büth. Er ist Bereichsleiter Eigenkapitalfinanzierungen bei der NRW-Bank hier in Nordrhein-Westfalen, quasi bei mir um die Ecke. Aber was er zu sagen hat, gilt natürlich für alle Unternehmen, egal wo sie in Deutschland sitzen. Hallo Herr Büth, ich grüße Sie.
Ja, gerne.
Ich würde mal gerne so anfangen. Beschreiben Sie vielleicht mal Ihren Alltag, Ihre Gespräche mit Kundinnen und Kunden. Was ist da vielleicht auch 2024 im Moment ein bisschen anders als in den Jahren vorher?
Und wir sprechen mit den Unternehmen und mit den Unternehmern über ganz verschiedene Finanzierungsanlässe. Bei den Mittelständlern sind es insbesondere große anstehende Investitionen, die nicht nur aus dem Cashflow und aus Krediten zu finanzieren sind, sondern wo es eben auch einer Eigenkapitalstärkung bedarf. Und da stellen wir fest, dass wir in den letzten Jahren natürlich eine Wirtschaftsentwicklung haben, die von allerlei Krisen geprägt war und weiterhin ist. Und insoweit die Unternehmen auch bei ihren Investitionsentscheidungen vor der Frage stellen, wann sie vorgenommen wird und ob sie vorgenommen wird und ob es eine adäquate Finanzierungsmöglichkeit gibt. Und Eigenkapital spielt dort eine wichtige Rolle, weil die Unternehmen natürlich auch merken, dass die Transformation in der Wirtschaft, also zunehmende Digitalisierung und auch die Umstellung auf mehr nachhaltige Wertschöpfungs- und Produktionsprozesse enorme Mittel erfordert, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Und insoweit gibt es da durchaus eben einen Shift in den Gesprächen, den wir feststellen, hin zu diesen Themen, zu Fragestellungen, wie man diese Investitionen auch finanziert.
Also ganz viel Transformationsdruck, dadurch Kapitalbedarf. Auf der anderen Seite ist Geld teurer geworden, steigende Zinsen. Wie sehen Sie denn im Moment die Ausstattung des Mittelstandes? Ich weiß, sehr verallgemeinernde Frage, aber so kommen wir vorwärts. Wie sehen Sie denn die Ausstattung mit Eigenkapital im Moment?
Ja, für den Mittelstand kann man sicherlich sagen, dass der Mittelstand insgesamt gesehen von den guten Entwicklungen der 10er Jahre profitiert hat. Also es gab ein Jahrzehnt mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, die Konjunktur lief und die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und sie haben insbesondere auch gelernt aus den schwierigen Jahren nach der Finanzkrise ab 2008, 2009 und deswegen im Hinblick auf die Beachtung einer Eigenkapitalquote, die angemessen ist für die Situation und auch für die Wachstumspläne. Da ist viel Gutes passiert. Das heißt, eine Eigenkapitalquote von 30% wird häufig in den Statistiken und den Erhebungen genannt, die im Durchschnitt im Mittelstand häufig erreicht wird. Und insoweit ist das sozusagen bis hin jetzt zu den Krisenszenarien eine durchaus komfortable Situation im Eigenkapital der Unternehmen gewesen. Man kann sicherlich sagen, dass eine Eigenkapitalquote von um die 30% eine sehr gute Quote ist, auch im historischen Vergleich. Und letzten Endes auch die Unternehmen dafür wappnet, ja, kommende Krisen, Herausforderungen, aber eben auch Wachstum bewältigen zu können. Und im Moment hat man ja auch den Eindruck, dass eine Krise sich an die andere reiht. Und insoweit kommt Eigenkapital als Stabilitätsanker und eben auch als Puffer für große Investitionen und auch für schwierigere Zeiten, dem kommt dem Eigenkapital immer eine ganz besondere Funktion zu.
Ist eine hohe Eigenkapitalquote auch genau richtig für Fälle wie diesen, nämlich wo der also Transformationsdruck groß ist? Also ist jetzt vielleicht auch mal die richtige Zeit, ein bisschen runterzugehen von den 30%? Oder würden Sie sagen, die sollte auch in solchen Phasen möglichst auf diesem hohen Niveau bleiben?
Eine bilanzielle Eigenkapitalquote ist ja immer eine Momentaufnahme. Man schaut in einem Zeitpunkt, im Zweifel zum 31.12. eines Jahres, auf die Bilanz. Auch das tun wir ja auch und werten das aus. Dann kann es gute Gründe geben, temporär mal eine hohe bis sehr hohe Eigenkapitalquote vorzuhalten, um eben dann ohne Druck und ohne in Abhängigkeit zu geraten von anderen Finanzierungspartnern, Finanzierungspläne, Wachstumspläne und Investitionen umzusetzen. Wenn man auf Dauer so erfolgreich ist, dass man eine weit über beispielsweise 30% hinausgehende Eigenkapitalquote hat, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, ob das Unternehmen überkapitalisiert ist. Also ist die Kapitaleffizienz im Grunde dann, dreht sich in die falsche Richtung. Dann wäre natürlich die Frage, ob man die Eigenkapitalquote durch Ausschüttungen reduziert oder ob man eben sagt, man nutzt diese Situation, um in neue Geschäftsfelder, in internationale Expansion zu investieren. Aber im klassischen Sinne eine falsche Eigenkapitalquote gibt es sicherlich nicht. Das ist sicherlich auch ein Thema, was im Kreis der Gesellschafter sehr individuell und durchaus auch mit Emotionen betrachtet wird.
Nehmen wir mal jetzt den negativen Fall. Wir sind in einem Unternehmen, das deutlich niedrige Quote hat. Was ist denn für Sie so ein typischer Weg, um Sie auf ein gesundes, höheres Maß zu bringen?
Ja, der formal einfachste Weg ist natürlich, die Profitabilität zu steigern, die Gewinne zu thesaurieren und dann darüber eine höhere Eigenkapitalquote zu generieren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Maßnahmen vorzunehmen auf der Passivseite, um das Eigenkapital zu stärken. Das kann sein, dass man ein Gesellschafterdarlehen eben in Eigenkapital wandelt oder nachrangig ausgestaltet, dass man sich Investoren öffnet, um die Eigenkapitalposition zu verbreitern. Das ist ja auch etwas, was wir tun, wo wir uns engagieren als Minderheitsgesellschafter auf Zeit. Ein denkbarer Weg, den wir eben auch häufiger sehen und den wir für sinnvoll erachten, ist die Aufnahme von sogenannten Mezzaninkapital, also eigenkapitalähnliche Mittel wie stille Beteiligungen, Wandeldarlehen, Genussrechte, die zumindest die wirtschaftliche Eigenkapitalquote stärken. Das sind nachrangige Mittel, die unbesichert sind, die langfristig zur Verfügung stehen, also eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital, die aber den Vorteil haben, dass sie die Gesellschafterstruktur, die Gesellschafterverteilung der Anteile nicht verändern, weil das eben auch häufig ein sensibler Punkt ist in Familienunternehmen. Ohne Zuführung von Fresh Money, das waren jetzt eben alles Beispiele, wo es um frisches Geld geht, was ins Unternehmen kommt, aber ohne Zuführung von Fresh Money gibt es natürlich bilanztechnische Maßnahmen, sozusagen, indem man die Bilanzsumme verkürzt und dadurch technisch die Eigenkapitalquote erhöht, das heißt, die Anlagenintensität oder die Vorratsintensität senkt, andere Zahlungsformen in Anspruch nimmt bzw. einführt, Factorings, Sale and Lease Back, das sind also Themen zum Forderungsmanagement, das sind alles Möglichkeiten, ja, quasi die Bilanz zu verkürzen und damit technisch die Eigenkapitalquote zu erhöhen.
Sie haben es eben in der Mitte, danke für diesen tollen Überblick, sehr effektiv, wie ich finde. Sie haben eben in der Mitte ja so schön gesagt, es gibt ja mehr als nur ein, zwei Variablen, in dem so Eigentümer stecken, wenn sie solche Entscheidungen treffen, unter anderem auch Eigentümerstruktur nicht zu verwässern, in Anführungszeichen. Gibt es so Fälle, wo Sie als Berater dann auch manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, ich verstehe zwar irgendwie, dass du das jetzt so machst und diesen Weg wählst, aber es ist eigentlich der falsche. Gibt es solche Momente?
Ja, die gibt es. Da spricht man dann im Zweifel auch nicht mehr nur mit der Geschäftsführung, mit dem angestellten Manager, sondern da steht dann häufig der Gesellschafter oder die Gesellschafter dahinter, die dann Gründe für bestimmte Maßnahmen anführen, die letzten Endes vielleicht weniger in einer wirtschaftlichen Betrachtungsperspektive liegen, sondern ja, familiäre Gründe, familiäre Notwendigkeiten, ja, dem zugrunde liegen, das mu muss man dann einfach zur Kenntnis nehmen und für den Moment akzeptieren. Wichtig ist aber, dass man mit dem Blick nach vorne wirklich rational und auch wirtschaftlich bedacht schaut, was ist für das Unternehmen aus ökonomischer Sicht wichtig, um die Projekte, um die Investitionen, um letzten Endes die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Und da sind natürlich Gesellschafter und Geschäftsführung gemeinsam in der Verantwortung, das zu bewerkstelligen.
Sie haben eben den Strauß von Optionen so wunderbar dargestellt. Gibt es denn davon eine, zwei Maßnahmen, wo Sie sagen, die werden eigentlich regelmäßig unterschätzt in ihrer Effektivität und zu selten gewählt?
Also es gibt sicherlich in früheren Unternehmergenerationen gibt es oder gab es eine Zurückhaltung gegenüber dem Einstieg von externen Investoren, von Finanzinvestoren. Sicherlich hat der eine oder andere da auch mal schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wie ich eben schon erwähnte, es gibt eine ganze Spielwiese von Möglichkeiten, externes Kapital einzuwerben. Und natürlich muss man sich genau anschauen, wen holt man sich da an Bord? Denn bei Eigenkapital spricht man über eine langfristige Maßnahme, nicht über einen kurzfristigen Finanzierungseffekt. Wenn man dann aber Vertrauen zueinander gefunden hat und auch einen gemeinsamen Plan erstellt hat, wie es vorangeht mit dem Unternehmen, dann ist es sicherlich wertvoll, wenn man diese Variante Aufnahme von externem Eigenkapital, also Zusammenarbeit mit zum Unternehmen passenden Investoren als Maßnahme mit ins Kalkül zieht. Und ich denke, und wir haben den Eindruck gewonnen, dass die jüngere Unternehmergeneration da durchaus eben auch aufgeschlossen für ist.
Ich würde gerne das Thema Eigenkapital mit dem doch verwandten Thema Nachfolge zusammenbringen. Es gibt ja dann doch oft den Fall, dass es eben keine interne, sprich familiäre Nachfolge gibt und dann Private Equity, Family Offices oder so Spezialisten nennt man das ja so ein Fall wie bei Viessmann, also größere Wettbewerber oder aus anderen Bereichen. Gibt es da aus Ihrer Sicht auch einen Zusammenhang, diese finanzielle Eigenkapitalsituation und die Nachfolgethematik?
Ja, die Eigenkapitalsituation oder vielmehr die Frage, wie man Eigenkapital aufbringt, wenn im Rahmen einer Nachfolgelösung, das ist etwas, was wir natürlich auch häufig, was uns häufig begegnet und wo wir auch sehr gerne Nachfolgelösungen begleiten, weil das ist naheliegend, dass für uns als Förderbank ist es immer die schlechteste Variante, wenn eine Nachfolge nicht stattfindet, weil es keinen geeigneten Nachfolger oder keine Nachfolgerin gibt. Und das Unternehmen dann in die Liquidation gehen muss. Deswegen engagieren wir uns auch dort. Und wir erleben natürlich in den Familien, dass ja, dass nicht immer aus dem Nachwuchs die nächste Generation Unternehmerinnen und Unternehmer zur Verfügung stehen und sich dann die Frage stellt, wie geht es denn weiter? Und der ein oder andere Unternehmer oder Unternehmerin möchte das Unternehmen aber erhalten und auch am Standort erhalten und als solches erhalten und nicht in einem großen Konzern oder beim Wettbewerber sehen. Und von daher sind die Varianten, wo sich ein Management-Team einkauft ins Unternehmen und dann die Geschicke in die Hand nimmt, nicht nur als Manager, sondern eben auch als Gesellschafter, also Neudeutsch MBO, MBI, Management by In, Management by Out, das ist aus meiner Sicht eine Variante, die noch zu wenig auch genutzt wird, die natürlich in der Strukturierung auch anspruchsvoll ist und die auch gut vorbereitet sein will. Aber das sind Themen, wo die Strukturierung einer solchen Transaktion und die Aufbringung des Kaufpreises, denn der Senior, die Verkäufer, die Altgesellschafter wollen natürlich einen adäquaten Kaufpreis realisieren. Für ein Managementteam mit möglicherweise eigenen begrenzten Mitteln ist das eine Herausforderung. Deswegen ist es da ganz wichtig, einen guten Finanzierungsmix hinzukriegen aus eigenem Eigenkapitalbeitrag, aus in der gesunden Position auch Fremdkapital. Und auch wir können uns vorstellen, dort mit Risikokapital, also mit einer Stellenbeteiligung oder mit einer Minderheitsgesellschafterposition reinzugehen. Dafür werben wir auch immer, solche Konstruktionen und solche Konstellationen zu durchdenken. Ganz wichtig ist aber immer, es frühzeitig anzugehen. Das erleben wir natürlich, und das werden Sie auch gehört haben, immer wieder, dass, weil es eben nicht mal eben gemacht ist, es besonders wichtig ist, das frühzeitig einzustielen. Und ja, das umso schöner, wenn es dann klappt und wenn man dann eben eine gelungene Nachfolgesituation sieht, wo das Unternehmen auch tatsächlich am Ort des eigentlichen Standortes, des historischen Standorts eben auch weiter existiert.
Ich würde gerne, wir haben sehr viel über traditionelle, etablierte Mittelständler gesprochen. Ich würde zum Ende gerne nochmal auf den Mittelstand von morgen kommen und auf den jungen Mittelstand, sprich auch Themen wie Venture Capital und so weiter. Also die Finanzausstattung von stark wachsenden Unternehmen, die aber auch natürlich hohen Kapitalbedarf haben. Wie sehen Sie diesen Markt im Moment?
Ja, bei der Startup-Szene haben wir in den letzten Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung wahrgenommen. Und das können wir hier für ganz Nordrhein-Westfalen sagen, aber auch für Deutschland insgesamt. Natürlich hinken wir im internationalen Vergleich weiter hinterher, das ist keine Frage. Dennoch, wenn ich mir anschaue, wie sich das Startup-Ökosystem hier auch in Nordrhein-Westfalen mit vielen Institutionen, Initiativen entwickelt hat, wenn man sich die Gründungszahlen anschaut und wenn man sich auch anschaut, wie relevant für Studienabgänger es heute geworden ist, eben als Startup-Unternehmer sich oder Unternehmerin sich selbstständig zu machen. Das stimmt mich positiv, stimmt uns positiv auch für die weitere Entwicklung, auch wenn im Moment die Stimmung bei den Startups und im Bereich Venture Capital Finanzierung etwas gedämpft ist. Aber wir kommen eben auch aus sehr, sehr guten Jahren mit außerordentlichem Wachstum, sehr hohen Bewertungen. Ich denke, wir haben eine gute Ausstattung auch hier vor Ort, was die Finanzierung der Frühphase angeht. Woran es in Deutschland weiter mangelt, sind eben die Möglichkeit, Konsortien zusammenzustellen, Investorenkonsortien, die in der Lage sind, auch größere Beträge, insbesondere über 100 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde. Passiert noch zu wenig. Da brauchen wir mehr Investoren hier auch aus Deutschland und auch mehr institutionelles Kapital. Daran gibt es verschiedene Initiativen, die daran arbeiten. Der Zukunftsfonds ist eine Variante. Also die Rahmenbedingungen verbessern sich. Daran muss aber weiter gearbeitet werden, denn der internationale Standortwettbewerb schläft nicht. Und wir müssen eben unseren Startups ermöglichen, diese späteren Wachstumsrunden, wo mehr Kapital gebraucht wird, um wirklich zu skalieren, um international auch ihr Geschäft auszurollen, um das zu ermöglichen, muss da eben noch mehr getan werden.
Ein sehr schönes Schlusswort und es deckt sich übrigens. Ich hatte neulich ein Interview mit Frank Thelen in Bonn, ja auch Westfale sozusagen, der das genauso sagte. Seed-Phase, also die junge Phase, ist gar nicht mal das Problem, was die Finanzierung angeht. Danach wird es leider in Deutschland sehr schwierig und mal schauen, ob auch Rentenkassen und so weiter da mal irgendwie ein bisschen mehr mitmachen können. Sie nicken gerade, sehe ich. Also das ist in anderen Ländern mehr, ne? Gar keine Frage.
Das bleibt weiter die Hausaufgabe, die hier in Deutschland ansteht. Ja.
Ich danke Ihnen für diesen sehr, sehr effektiven Überblick, wie ich finde. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Danke, Christoph Büth. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.